Frau Radkau, Sie haben sich mit verschiedenen aktuellen Geschichtsbüchern für den Unterricht an deutschen Schulen beschäftigt, und zwar im Hinblick auf die Gestaltung der Themenbereiche Migration und Globalisierung. Dabei haben Sie gewisse Mängel festgestellt. Welches sind denn da die gravierendsten Defizite?
Das ist richtig, ich habe Mängel festgestellt. Allerdings, die Autoren geben sich Mühe, die Schulbuchmacher. Das ist ganz wichtig, das festzustellen. Also Migration, sowohl von Deutschen ins Ausland als auch umgekehrt von Menschen nach Deutschland, ist ein Thema, das auch breit behandelt wird. Aber es sind weniger die Inhalte, die ich bemängelt habe, als vielmehr die Art und Weise, wie diese Inhalte arrangiert werden, und auch sprachliche Fallstricke, wie ich das nenne, tauchen immer wieder auf. Wenn Sie zum Beispiel mal einen Arbeitsauftrag sich anschauen, da ist dann eine Formulierung: Die Gastarbeiterfrage wurde zu einer Zeitbombe. Erkläre warum. Da fragt man sich natürlich, wie kommen die Autoren darauf, Gastarbeiter irgendwie bombig oder als Bombe zu bezeichnen. Oder auch, wenn es darum geht, die Asylgesetzgebung in Deutschland zu analysieren, zum Beispiel in einem Oberstufenbuch, dann werden so Worte wie Asylantenwelle, sie drängten nach Deutschland, es wurde Missbrauch betrieben mit Blick auf Wirtschaftsflüchtlinge, und die Regierung schob mit einer gesetzlichen Neuregelung von 1993 einen Riegel vor. Das ist natürlich schon eine ganz klare und eindeutige Perspektive, die auch nicht konterkariert wird durch irgendwie eine andere Perspektive. Das sind die Dinge, wo ich eben praktisch trotz allen guten Willens der Autoren eben sehe, wie sich durch die Hintertür doch wieder Klischees, Vorurteile einschleichen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, Sie haben es ja gesagt, der gute Wille ist unverkennbar, und quantitativ sowohl als auch inhaltlich gibt es im Prinzip ja nichts auszusetzen, aber sehr wohl eben in der Umsetzung dieser Inhalte und eben sprachlich. Unterstellen Sie den Geschichtsbuchmachern denn da irgendwie Absicht, versteckte Absichten zumindest, oder eher Ungeschicklichkeiten?
Das ist es. Also ich glaube, es sind wirklich sprachliche Ungeschicklichkeiten. Man könnte sich natürlich jetzt tiefenpsychologisch fragen, woher kommt das, aber dazu haben wir jetzt keine Zeit. Aber wie gesagt, gerade auch solche, wo wir nochmal bei der Sprache sind, solche Wassermetaphern sind sehr beliebt. Also Flüchtlingsströme, Wanderungsströme, Wellen, das sind alles Ausdrücke, die Angst auslösen. Und das ist überhaupt das Problem, dass also Migration sehr häufig im Zusammenhang mit Problemen, die angsteinflößend sind, gesehen wird. Das gilt im Übrigen auch für ein damit natürlich im engen Zusammenhang stehendes Thema wie den Islam. Zum Beispiel in einem weiteren Buch der Sekundarstufe 1 gibt es also ein an sich sehr schön klingendes Kapitel: Viele Welten, eine Welt. Aber nach der Auftaktseite geht es dann unmittelbar mit den Folgen des 11. September weiter. Das ist also auch wieder die Assoziierung mit Problemen.
Gerade an diesem Beispiel könnte man ja dann nur doch vermuten, dass damit irgendwie schon auch ein bisschen die Absicht verknüpft ist, diese Assoziation herzustellen. Ne?
Natürlich, wahrscheinlich auch durchaus nach dem Motto, wir müssen die Ängste in der Bevölkerung ernst nehmen. Das ist ja auch an sich nicht schlecht. Zum Beispiel wird auch ausführlich auch in einem Sek 1 Buch zu Parallelgesellschaften geschrieben. Die Menschen, die Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund schotten sich ab. Die Bevölkerung hat Angst. Die darf man natürlich auch nicht ignorieren, diese Ängste. Man soll sie auch ruhig aussprechen dürfen, aber man muss irgendetwas dagegen setzen. Wenn man nur dabei bleibt, dann redet man im Grunde dem Stammtisch das Wort. Aha. Und das ist etwas, was immer wieder auftaucht. Wie gesagt, ich habe keinen Anspruch, eine repräsentative Studie erstellt zu haben, sondern das ist eine Zufallsauswahl, aber sie zeigt eben bestimmte Tendenzen.
Sie haben eben von der Sekundarstufe als Beispiel gesprochen. Ist dieses Phänomen denn unabhängig von Schulformen und Altersstufen zu beobachten, oder gibt es da doch graduelle Unterschiede?
Nein, also das kann man von der Hauptschule bis in die Oberstufe des Gymnasiums beobachten. Und wie gesagt, ich unterstelle keinerlei Absicht. Das Interessante ist eben, dass praktisch durch die Hintertür und häufig auch zwischen den Zeilen Dinge sich einschleichen, sodass man einfach merkt, hoppla, hier scheint ja doch irgendwas ganz fest in den Köpfen drin zu sein.
Sie haben als ein Beispiel Holocaust verwandt. So überraschend es klingen mag, das Thema, das immer noch die kollektive Erinnerung in Deutschland dominiert. Gilt das denn auch für Migranten?
Das ist eben genau die Frage. Dieses Thema greife ich ja deshalb auf, weil im offiziellen Erinnerungsdiskurs und damit auch in der Schule ist der Holocaust nach wie vor dominant. Und man muss sich natürlich fragen, was passiert aber jetzt jetzt in einem Klassenraum, in dem Schülerinnen und Schüler mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und eben auch mit Migrationshintergrund setzen, kann man die sozusagen für die deutsche Vergangenheit und auch für die deutsche Schuld in die Verantwortung nehmen. Und da gibt es mittlerweile doch etliche empirische Untersuchungen mit Schülerbefragungen zum Beispiel oder auch Fragebogen, wo das untersucht worden ist. Und da ist es eben sehr interessant, dass gerade auch für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund der Holocaust durchaus ein Thema ist.
Frau Hartkau, Sie sind ja nun Germanistin und Historikerin und in doppelter Hinsicht durchaus prädestiniert, vielleicht den Schulbuchverlagen auch mal einige Tipps zu geben. Welche Empfehlungen hätten Sie denn?
Ja, das ist traditionell durchaus die Arbeit unseres Instituts, sich Schulbücher kritisch anzuschauen, auch gerade im binationalen Vergleich und dann den Verlagen Empfehlungen zu geben. Wir tun das auch. Also man kann Verlage durchaus aufmerksam machen auf bestimmte Sprachregelungen. Das Problem ist natürlich, bis die Verlage, die ja durchaus willig sind, das umsetzen können, muss erstmal eine neue Auflage eines Schulbuchs erscheinen. Und das kann eben dauern. Deshalb ist mein Vorschlag, nicht auf Empfehlungen warten und darauf, dass die Schulbücher vielleicht bestimmte nicht ganz glückliche Formulierungen rausnehmen, sondern einfach als Lehrer oder Lehrerin im Unterricht mit den Schülern selbst die Schulbücher untersuchen und mal schauen, was ist eigentlich weggelassen, wie wird was eigentlich gesagt, welche Arbeitsaufträge werden an die Schüler gerichtet, sind das vielleicht Arbeitsaufträge so nach dem Motto, befragt eure Mitschülerinnen, eure türkischen Mitschülerinnen, warum sie ein Kopftuch tragen, wo also ganz deutlich wird, angesprochen als Subjekt werden nur deutsche Schüler, also ethnisch deutsche Schüler und andere Schülerinnen und Schüler werden praktisch zum Objekt gemacht. Also das kann man mit den Schülern selber, natürlich je älter die sind, desto besser geht das.
Insofern wäre ja Ihr Diskussionsbeitrag durchaus allen Lehrern zur Lektüre empfohlen, zumindest allen Geschichtslehrern, ne?
Das kann ich durchaus sagen. Der ist ja auch, das ist eine Auftragsarbeit, die ich da geschrieben habe und die ist zuerst veröffentlicht worden in dem Portal Lernen aus der Geschichte. Das ist ein Online-Magazin, das die haben. Das richtet sich ganz genau, wie Sie es eben schon vermuteten, an Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Und es ist so, dass eigentlich immer noch das Schulbuch ist noch immer noch ein zentrales Unterrichtsmedium, trotz der neuen Medien. Und es hat eine ganz besondere Autorität im Unterschied zu anderen Medien, wie zum Beispiel mit dem Internet oder auch Filmen. Das heißt, sogar viele Lehrer glauben, dass das, was im Schulbuch drinsteht, also auch im Geschichtsbuch, einfach richtig ist. Und da muss man ansetzen und einfach mal auch mit einem Geschichtsbuch im Unterricht kritisch umgehen. Und ich glaube, das könnte sehr fruchtbar sein.